Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Guten Abend. Die einen kommen, die anderen gehen langsam nach Hause von ihren großen Sportevents diesen Sommer. Die Leichtathletik-WM in Oregon endet dieses Wochenende. Vielleicht ja auch für den Deutschen Leichtathletikverband noch ganz versöhnlich. Der musste ja bis vergangene Nacht auf die erste Medaille im Team warten. Wir schalten nach Oregon und wir haben ein Gespräch mit dem Mann, der in der Hochrisikosportart Leichtathletik für die Dopingtests in Oregon mitverantwortlich war. Wir sind live dabei, wenn die männlichen Radprofis am letzten Tag der Tour de France über die Ziellinie fahren. Für die Frauen ist es heute erst losgegangen. Was bedeutet die Wiederauflage der Tour de France Femme für den weiblichen Radsport? Darüber reden wir mit Olympiateilnehmerin Vera Hohlfeld, die inzwischen die Thüringen-Rundfahrt organisiert. Die deutschen Fußballerinnen sind bei der laufenden EM offenbar gekommen, um zu bleiben. Wir berichten, wie sich das Team auf Halbfinalgegner Frankreich vorbereitet und hören Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme mit deutlichen Worten zum Thema Gleichbehandlung der Frauen im Fußball. Der Wettkampftag hat bei der Leichtathletik-WM in Oregon schon früh am Morgen Ortszeit begonnen. Bei kühleren Temperaturen in den Morgenstunden gab es die WM-Premiere der 35 Kilometer gehen. Da hat gerade der Italiener Massimo Stanno Gold geholt. Zugeschaltet aus Eugene ist jetzt Burkhard Hupe. Herr Hupe, der vergangene Wettkampftag war ja der erste für das DLV-Team mit einer Medaille. Die deutschen Sprinterinnen haben in der Staffel Bronze geholt. Würden Sie sagen, die waren selbst überrascht?
Also die haben insgeheim schon ein bisschen auf den dritten Platz geschielt. Das tun sie aber immer bei großen Meisterschaften, egal ob das nun eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft ist. Aber die sind natürlich auch alle realistisch genug, um einschätzen zu können, dass es andere Nationen gibt, die aufgrund ihrer Einzelleistungen eigentlich eher in Frage kommen, wenn es um die Medaillen geht. Da sind vor allen Dingen die Britinnen zu nennen, aber auch die Schweizerinnen waren eigentlich höher gehandelt. Die Britinnen hatten Probleme beim Wechseln, da hat sich eine Athletin auch noch verletzt. Und sowas braucht dann, so viel Glück braucht dann eine deutsche Staffel, um es am Ende dann aber doch erstaunlich souverän ins Ziel zu bringen. Also es hat schon Spaß gemacht, den deutschen Frauen hier bei ihrer Staffel zuzugucken.
Seit einigen Minuten ist ja eine deutsche Paradedisziplin wieder dran, Tag 2 des Zehnkampfs. Und in den frühen Morgenstunden in Deutschland dann der Weitsprung mit Olympiasiegerin Malaika Mihambo. Welchen Eindruck machen denn die deutschen Hoffnungsträger?
Also ich glaube, Niklas Kaul, der ja noch der aktuelle Weltmeister ist, im Zehnkampf vor knapp 3 Jahren ist er das geworden in Doha, der hat sich für den zweiten Tag schon noch mal was vorgenommen, eben gerade die 6. Disziplin über 110 Meter Hürden. Und da hat Niklas Kaul mal schlank eine neue Bestzeit aufgestellt mit 14,27 Sekunden. Jetzt sind es nur noch in Anführungszeichen 300 Punkte bis Bronze. Das klingt nach einer ganzen Menge Holz, ist es auch. Aber der Kaul hat das drauf. Der kann im Speerwurf bis an die 80-Meter-Grenze heranwerfen, wenn er einen optimalen Wurf erwischt. Das ist ihm in Doha gelungen und auch deshalb ist er damals Weltmeister geworden. Und dann Malaika Mihambo, da kann man eigentlich nur sagen, wenn sie richtig fokussiert und konzentriert ist, und daran habe ich gar keinen Zweifel, dann wird es ganz schwer, sie zu besiegen. Also sie ist die klare Kandidatin für die Goldmedaille.
Danke nach Eugene in Oregon an diesem letzten Tag der Leichtathletik-WM an Burkhard Hupe. Das sind die ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften, die da gerade in Oregon stattfinden, also überhaupt in den USA. In Oregon, dem Bundesstaat, in dem auch das Hauptquartier von Sportartikelhersteller Nike ist und der namensgebend war für das berüchtigte Nike Oregon Project. Eine Trainingsgruppe für hochkarätige Leichtathleten, das 2019 geschlossen werden musste. Ein Projekt, von dem der Chef der US-Anti-Doping-Agentur Travis Tigard damals sagte, dort seien Athleten für Erfolg misshandelt worden, mitten in den USA. Ich habe vor der Sendung mit Travis Tigard gesprochen, dem Mann, der die Dopingtests bei der Leichtathletik-WM mitverantwortet hat und der vor Jahren nicht nur den Radsportler Lance Armstrong zu Fall gebracht hat, sondern der mit seinen Ermittlungen eben auch dafür gesorgt hat, dass dieses Oregon Project geschlossen werden musste. Ich habe Travis Tigard als erstes gefragt, sind Geld und Macht nach wie vor auf der Seite der Betrüger?
Yeah, listen, I'm not sure it was, I agree with the assumption that it was on the side of the cheaters.
Nun ja, ich weiß nicht. Ich würde zustimmen, dass sie auf der Seite der Betrüger waren. Es hat bestimmte Situationen gegeben, etwa beim Nike Oregon Project, wo es eine Entschlossenheit gab zu gewinnen, koste es, was es wolle. alles, um zu den Besten zu gehören. Und deshalb haben unsere Ermittlungen auch eine Kultur aufgedeckt, in der Athleten ausgenutzt und in eine unhaltbare Situation gebracht wurden. Aber das hat am Ende zu 4 Jahresstrafen für den Trainer und den Arzt geführt. Und wie Sie schon erwähnt haben, wurde das Projekt ja beendet. Wenn es solche Situationen gibt, sendet es eine sehr starke und abschreckende Botschaft, dass diese Art von Verhalten im Sport nicht toleriert werden kann. Wenn es ein System und Ermittler gibt, wie wir sie hatten, die das aufdecken und Sanktionen aussprechen. Und ich glaube, dass die überwiegende Mehrheit deshalb sagt, klar wollen wir gewinnen, aber wir wollen es auf die richtige Art und Weise machen. Und das lässt sie auf der Seite der sauberen Athleten stehen.
Keeps them on the side of clean athletes.
Is it from the point of view of aus der Sicht einer Anti-Doping-Agentur fühlen Sie sich da manchmal als kleiner Kämpfer? Also ja, Sie hatten da Ihren Erfolg, aber ist es für Sie, als würden Sie gegen eine große Allianz von Gewinnern kämpfen, die den Profit einheimst? Who can take the profit?
You know, I think one reporter described.
Ein Journalist hat unsere Anstrengungen beim Nike Oregon Project, glaube ich mal, als so eine Art David gegen Goliath beschrieben. Und obwohl ich es vielleicht nicht so charakterisieren würde, klar, unsere Anstrengungen haben sich gegen die Festung von Nike gerichtet und sie haben die Zugbrücke hochgezogen. Sie haben Alligatoren und Feuer in den Burggraben getan und Scharfschützen auf die Dächer gestellt. Es waren extrem schwierige und komplexe Ermittlungen und Anstrengungen und sie haben viel Aufwand betrieben, um sicherzustellen, dass die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Aber ich habe immer daran geglaubt, dass es einfacher ist, die Wahrheit herauszufinden, als stumm zu bleiben. Wir haben die richtigen Fragen gestellt, wir haben unsere Maßnahmen durchgeführt und am Ende wurde das Projekt geschlossen. 4 Jahressperren wurden ausgesprochen, sogar eine lebenslange Sperre für Salazar.
Der Cheftrainer Alberto Salazar.
Ja genau, also er ist jetzt lebenslang gesperrt, wegen anderem Fehlverhalten im Sport. Das hat sich aus einer Art Kaskadeneffekt in unseren Ermittlungen ergeben. Am Ende des Tages hat die Wahrheit gesiegt. Und damit sind wir zufrieden. Und wir hoffen, dass das Athleten und auch anderen die Sicherheit gibt, dass wir der Wahrheit nachgehen, egal was die Hürden sind. Und am Ende glauben wir, dass die Wahrheit siegt.
Lassen Sie uns etwas genauer auf die Leichtathletik schauen. Das ist eine Hochrisikosportart, wenn es um Doping geht. Nach dem großen Korruptions- und Vertuschungsskandal im Weltleichtathletikverband, der 2015 aufgedeckt worden ist, ist ein paar Jahre später eine sogenannte unabhängige Integritätseinheit gegründet worden für die Leichtathletik. Sie ist jetzt für den Anti-Doping-Kampf zuständig. $8 Millionen bekommt sie im Jahr vom Weltverband. Ist das der entscheidende Wandel, den Sie erhofft hatten?
Can change you were hoping for?
Yeah, listen, I think it's a game changer.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass das ein Paradigmenwechsel ist. Wenn Sie sich daran erinnern, als die Korruption 2015 von Medien aufgedeckt wurde, übrigens zu einem beträchtlichen Teil von deutschen Medien, da haben wir eine unabhängige Instanz gefordert. Wir haben das damals GADA genannt, eine globale Anti-Doping-Agentur, die eng mit den nationalen Anti-Doping-Agenturen zusammenarbeitet und den ganzen Sport beaufsichtigt. Die Leichtathletik hat das damals umgesetzt. Das hat sich aus dem Skandal ergeben und ich beglückwünsche die heutige Führung. Sebastian Coe, der damals zum Weltverbandspräsidenten gewählt wurde, ist damals aus meiner Sicht einen mutigen Schritt gegangen, weil es schwer ist für Führungspersonen im Sport, die normalerweise die Marke und den Sport kontrollieren wollen, das abzugeben und in unabhängige Hände zu legen. Das amerikanische Nationale Olympische und Paralympische Komitee hat das ja im Jahr 2000 auch gemacht und so sind wir entstanden und wir glauben, dass das auch ein Paradigmenwechsel war. Und die Leichtathletik ist im Moment ein Vorbild für andere Sportarten. Wir haben eine wunderbar enge Beziehung zu ihnen. Wie Sie wissen, haben wir bei den Weltmeisterschaften bei den Tests kooperiert und ich denke, es ist ein Paradigmenwechsel, dass unabhängige internationale Organisationen mit nationalen Anti-Doping-Organisationen kooperieren. Das gibt sauberen Athleten neue Hoffnung. Und sie sind wirklich ernsthaft dran, das kann ich Ihnen sagen, jetzt wo unsere Teams gerade 2 Wochen lang bei den Weltmeisterschaften zusammen im Anti-Doping-Schützengraben verbracht haben. Ich glaube, wir haben 600 Tests vor den Wettkämpfen gemacht, 500 während der Veranstaltung, mit der Möglichkeit, zielgenaue Tests zu machen. Ich glaube, es ist ein wunderbares Beispiel, wie es richtig laufen kann.
Well, but isn't it, aber ist es nicht auch ein wenig frustrierend, wenn 8 Millionen Dollar in 5000 Testproben im Jahr gehen, wie ich im Jahresbericht 2020 gelesen habe? Und zugespitzt gesagt, gibt es nur am Ende eine Handvoll Fälle, die bestraft werden können. Ist das für einen Doping-Ermittler frustrierend?
Somewhat frustrating for an anti-doping investigator?
Sie müssen auch auf den abschreckenden Effekt schauen. Wenn Sie plötzlich die Tests wegnehmen würden, wäre das ein Freifahrtschein. Kein Athlet könnte in den Wettkampf gehen, ohne dopen zu müssen. Und deswegen gibt es das Risiko, geschnappt zu werden. Und keiner von den neuen jungen Athleten, wenn sie 10, 12, 13 Jahre alt sind und davon träumen, die Besten zu sein, an Olympia teilzunehmen oder bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften eine Goldmedaille zu gewinnen, sagt doch, oh, ich kann es kaum erwarten, ein Profi auf Spitzenniveau zu werden und mir gefährliche Mittel zu spritzen. Athleten wollen nicht betrügen. Athleten wissen, dass Betrüger nie gewinnen und Gewinner nicht betrügen. Also die Tests liefern eine unglaubliche Abschreckung. Das bedeutet, die Sportler treffen nicht die Entscheidung zu betrügen, sondern sie treffen die Entscheidung nicht zu betrügen, bestärkt durch die Tatsache, dass sie geschnappt und bloßgestellt werden können. Deshalb glaube ich nicht, dass sie alleine auf die Statistik schauen können und Entscheidungen über die Kultur im Sport fällen können. Ich würde sagen, dass ihre Ermittler sehr effektiv sind. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Sie können auf den Blessing-Fall schauen, der ein wunderbares Beispiel war für das amerikanische Rodchenkov-Gesetz. Es kamen Beweise zu uns, wir haben uns sofort zusammengetan.
Sie meinen Blessing Okagbare, eine nigerianische Athletin?
Ja, genau. Sie wurde in Tokio von der Bahn gezogen, ihre Teilnahme untersagt, sie hat eine 10- und dann eine 12-Jahressperre bekommen. Ihr Team wurde disqualifiziert, hat es nicht zur Weltmeisterschaft geschafft wegen ihres Betrugs. Der Möchtegern-Arzt, der ihr die Mittel gegeben hat, ist in den USA jetzt angeklagt worden. Es gibt noch eine Athletin, Sabine Allen, und es gibt einen weiteren Prozess um einen Athleten in der Schweiz. Also das ist ein wunderbares Beispiel, wo das Testen einen Beitrag geleistet hat, aber die Ermittlungsarbeit hat diese vorsätzliche Betrugssituation aufgedeckt.
Kann ich hier mal kurz unterbrechen? Gibt es aber nicht Untersuchungen, die von einer viel höheren möglichen Verbreitung von Doping in der Leichtathletik sprechen?
Possible doping prevalence in that sport.
Naja, ich denke nicht. Es hat Aufsätze gegeben, die, glaube ich, auf Umfragen aus dem Jahr 2011 basieren. Und das waren vollkommen andere Zeiten. Das war, als der Leichtathletik-Weltverband sich noch selbst um die Anti-Doping-Arbeit gekümmert hat. Und wir wissen ja Bescheid über die Vertuschung und die Korruption, die damals stattgefunden haben. Es gibt also keine gut gemachte Forschung, die zeigt, dass es jetzt gerade eine höhere Verbreitung von Doping gibt. Zumindest soweit ich weiß. Und wir konzentrieren uns in unserem Büro darauf. Und unsere Statistiken deuten nicht darauf hin.
Das ist interessant. Sie haben ja das Rodchenko-Gesetz aus den USA schon erwähnt, das es für Ermittler aus den USA kurz gesagt möglich macht, alle Sportveranstaltungen in den Blick zu nehmen, wenn sie auch nur ansatzweise eine Verbindung zu den Vereinigten Staaten haben. Die US-Steuerbehörden und das FBI können sich einschalten. Die haben natürlich ganz andere Ressourcen als eine Anti-Doping-Agentur. Würden Sie insgesamt sagen, dass sich das Blatt langsam wendet zugunsten des Anti-Doping-Kampfs
in the fight against doping?
Ja, das glaube ich ehrlich. Sie müssen sich das etablierte System einmal anschauen. Gibt es sauberen Athleten eine Chance, sauber zu gewinnen? Und ich glaube, ja, das tut es. Wenn dieses System mit dem Willen und der Entschlossenheit ausgeführt wird, saubere Athleten in unserem System zu schützen, dann wird jeder Athlet in diesem System, der versucht zu betrügen, entdeckt. Und ich glaube, wer im System der internationalen Leichtathletik versucht, zu betrügen oder in einem anderen guten Programm, von der deutschen nationalen Anti-Doping-Agentur oder hier in den USA, wer das versucht, ist ein Narr.
Travis Tigard, Chef der US-Anti-Doping-Agentur USADA. Das Gespräch gibt es auch in unserem Podcast-Feed oder auf deutschlandfunk.de. Die deutschen Fußballerinnen wissen seit gestern Abend, wie es für sie weitergeht bei der Europameisterschaft. Frankreich hat die Niederlande mit 1:0 bezwungen und wird jetzt der Gegner der Deutschen im Halbfinale am Mittwoch. 3 Tage bleiben also zur Vorbereitung auf diese Gegnerinnen. Wie das deutsche Team das angeht, berichtet Tabea Kunze.
Während sich Deutschlands Halbfinalgegner Frankreich gestern Abend durch die Verlängerung quälen musste, genossen die DFB-Frauen um Sarah Debritz einen erholsamen Sommertag in London.
Gestern hatten wir einen freien Tag und den haben wir auch total unterschiedlich genutzt. Ein paar sind ein bisschen mit den Fahrrädern losgefahren, Kaffee trinken gewesen, an der Luft gesessen, gelesen. Zwischendrin spielen wir dann auch manchmal ein bisschen Darts oder Kicker und versucht auch mal nicht an Fußball zu denken, sondern ein paar andere Sachen zu machen.
Die erfahrene Mittelfeldspielerin wechselt nach 3 Jahren in Paris zur kommenden Saison zum Champions-League-Sieger Lyon. Die französischen Nationalspielerinnen kennt sie aus dem Liga-Alltag.
Mit Frankreich erwartet uns ein Gegner auf Augenhöhe, ein spielstarker Gegner, der seine Stärken auch im Umschaltverhalten hat mit den vielen schnellen Spielerinnen. Auch individuelle Klasse und ja, von dem her erwarten wir ein enges, spannendes Spiel.
In das dürften die deutschen Spielerinnen allerdings deutlich ausgeruhter gehen als die Französinnen. Die 1,5 freien Tage im sommerlichen London könnten die entscheidende Frische bringen fürs Halbfinale am Mittwoch.
Und Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme wünscht sich ein Finale Deutschland gegen die Gastgeberinnen aus England. Das hat sie mir heute im Deutschlandfunk Sportgespräch erzählt. Neben dem fußballerischen Niveau und den Stärken des deutschen Teams haben wir auch über das Thema Gleichberechtigung im deutschen Fußball gesprochen, das bei dieser EM ja über allem schwebt. Ich habe Tabea Kemme gefragt. Sind Sie eigentlich auch unter denen, die sagen, Equal Pay ist gar nicht so wichtig, Hauptsache Equal Play? Oder nee, werden Sie, nee. Sie wollen Equal Pay?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, und da muss man ja auch immer gucken, so in welche Richtung sieht man Equal Pay? Also wir müssen auch mal ganz ehrlich sein, diese Unsummen im Fußball der Männer, das ist ja abnormal. Also ich will auch, das sagte Lina Magul so schön, was will ich mit 20, 30 Millionen, ganz ehrlich. Wir brauchen Mindestlohn im Fußball. Da sein der Frauen, erste Liga, zweite Liga.
Wo würden Sie denn ansetzen?
Na, auf jeden Fall, ich meine, je nachdem, was für oben kosten. Mit 3.000 Euro soll es auf jeden Fall rausgehen. Und dann kommen ja natürlich Thema Prämien, die Leistungsprämien dazu. Und dementsprechend muss man das einfach gut regulieren. Ich meine, wir haben ein gutes Case-Szenario mit 60.000 EM-Prämie Frauen zu 400.000 EM-Prämie der Männer. Ich glaube, so Mittelweg wäre einfach mal ganz gut.
Wundert es Sie eigentlich, dass nicht viel mehr aus der ja vom Vereinsfußball aus gesehen durchweg hochbezahlten Männernationalmannschaft gesagt wird, wenn es um Nationalmannschaftsprämien geht beim DFB, können wir gerne in der Mitte teilen?
Das nehme ich mal so mit. Ich finde das ziemlich gut, ja.
Also ist jetzt nicht mein Vorschlag. Ich wollte wissen, ob Sie sich da manchmal wundern, dass Sie die Männer sich da gar nicht so äußern in Richtung der Frauen. So, wir könnten eigentlich teilen, für uns wäre das kein Problem. Vermissen
ja,
Sie das?
Ich sag's mal so, ich sehe ja generell, weil ich jetzt auch viel im Fußball der Männer unterwegs bin, sowohl als Expertin wie aber auch auf Veranstaltungen. Sie schauen gar nicht so weit, weil auch der Fußball der Männer ist alles einfach eine Blase, in der man sich bewegt. Und wenn man nicht dazu neigt, sich über den Tellerrand zu schauen, seinen Horizont zu erweitern, dann kommen solche Themen gar nicht auf. Die Themen kommen gerade auf, zumindest merke ich das, wenn ich in den Austausch gehe. Ich kann das nicht erwarten, leider nicht erwarten, dass von Seiten des Fußballs der Männer der Appell kommt, so Leute, wir haben ja auch noch ein Frauenteam, lass uns hier mal einen gemeinsamen Support irgendwie an den Tag legen, weil die auch zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. So, deswegen muss die Energie, die Power wird von uns kommen müssen und da müssen wir uns auch in die Augen schauen, innerhalb dieser Fußballerin-Bubble auch noch zur aktiven Zeit und das sehe ich ja selber, dass ich da auch erstmal mit wachsen musste, zu sagen so, hey, wir wissen jetzt unsere Stimme zu nutzen und wir werden jetzt laut, weil so kann es nicht weiterlaufen.
Sie waren ja gerade eine der Protagonistinnen in einem Panorama-Beitrag in der ARD, in dem es um fortdauernden Sexismus gegenüber Fußballerinnen geht. Eine der Spielerinnen, die da zu Wort gekommen ist, hat gesagt, wir haben alle gelernt, wegzuhören im Fußball und es sei ein Trugschluss zu denken, dass der Fußball heute weiter ist. Wird das aus Ihrer Sicht, wird Sexismus abgetan in den Vereinen?
Ja, schon. Also sagen wir es mal so, ich habe 14 Jahre, war ich im Profibereich, habe Fußball gespielt. Also ich bin Masterin des Verdrängens, was die Mentality angeht, Mental Health und Co. Und genau auch solche Kommentare, Hass und sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch, all sowas sind irgendwie so Themen, hey, ich habe keine Ahnung, wo die Grenze war, was ist das eigentlich, ach komm, nee, ich habe doch eigentlich nur Bock, Fußball zu spielen und ich gehe dem nach, so. Und dann hältst du einfach gewisse Dinge aus. Reflektiert habe ich eigentlich erst unmittelbar nach meiner Karriere, weil ich mich da habe coachen lassen. Oder mir wurde reflektiert, mir wurde ein Spiegel hingehalten und ich wurde gefragt, so, hey, sag mal, Tabea, wie willst du das eigentlich aushalten? Ich so, nee, ich finde das auch überhaupt nicht okay. Das sind nicht meine Werte. Und dann habe ich erstmal gecheckt, so, okay, krass eigentlich, was du über die Jahre hinweg geduldet hast. Ich merke es jetzt ja auch immer noch. Also das ist ja ein gesellschaftliches Problem. Das ist nicht nur ein Problem im Fußball-Dasein, Fußballerinnen-Dasein. Wir dürfen halt einfach nicht weggucken, sondern wir müssen sagen, hey, das ist nicht okay.
Der Eindruck nach dem Beitrag entstand ja schon, dass Fußballvereine auch so ein bisschen als Enklaven für Männer gesehen werden, in denen sie so reden konnten unter sich und das einfach eine Weile gar nicht angegangen wurde.
Ja, klar. Aber ich meine, ich bin auch als Polizeikommissarin, da entgegnete mir sowas auch. So. Also ein Fußballerin-Dasein ist es, glaube ich, einfach. Und dazu muss ich sagen, seit der Veröffentlichung erreichen mich Nachrichten von jungen Mädchen, von heranwachsenden Frauen, denen so viel Scheiße passiert ist. Und die jetzt auch gerade einfach mich fragen, so, hey Tabea, es hört keiner auf mich. Ich werde irgendwie als Täterin dargestellt innerhalb dieser Strukturen, weil nicht hingehört wird. Und das finde ich halt so krass. Und ich glaube, damit haben wir direkt auch das Problem. Wir müssen hinhören, auch innerhalb dieser Verbandsvereinsstrukturen. Wir müssen das nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern wir müssen Anlaufstellen schaffen, professionelle Anlaufstellen, um dieses Thema einfach zu bekämpfen.
Das war nur ein kurzer Auszug aus dem Sportgespräch mit Ex-Nationalspielerin und Olympiasiegerin Tabea Kemme. Das Sportgespräch gibt es heute Abend 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk und als XXL-Version in unserem Sportgesprächs-Podcast. Sexualisierte Gewalt ist ein Thema, auf das inzwischen auch im Sport mehr Aufmerksamkeit fällt, weil immer mehr Fälle bekannt werden. Das spiegelt sich zum Beispiel in der Einrichtung eines unabhängigen Zentrums für Safe Sport. Vor wenigen Tagen hat es für Betroffene gute Nachrichten vom Deutschen Olympischen Sportbund gegeben. Der Dachverband unterstützt Betroffene von sexualisierter Gewalt im Sport wieder mit Sachleistungen. 20 Monate. Nach einer entsprechenden Ankündigung ist jetzt der Vertrag dazu zwischen dem DOSB und dem zuständigen Bundesfamilienministerium unterschrieben. Andrea Schildke berichtet.
Für Betroffene von sexualisierter Gewalt eine wichtige Nachricht. Sie können jetzt wieder Anträge auf Unterstützung stellen.
Man muss sich ja vorstellen, dass dieses ergänzende Hilfssystem ja tatsächlich das letzte Hilfssystem ist, was überhaupt greift. Wenn alle anderen Leistungsträger nicht mehr zahlen, wenn Therapien ausgelaufen sind, und man sich dadurch tatsächlich in einer riesigen Notlage befindet.
Beschreibt Nadine Dobler von Anlauf gegen Gewalt, der ersten unabhängigen Anlaufstelle in Deutschland für Betroffene von Gewalt im Leistungssport. Die ehemalige Fußballerin hat selbst als Kind sexualisierte Gewalt im Sport erfahren. Sie weiß, wie wichtig es für Betroffene ist, dass der DOSB seine Unterstützung zugesagt hat.
Für alle Anträge, die ab dem 2.10.2021 eingegangen sind oder jetzt natürlich noch eingehen werden.
Nennt Christina Gassner die Eckpunkte der Vereinbarung zwischen DOSB und Familienministerium. Gassner ist Geschäftsführerin der Deutschen Sportjugend unter dem Dach des Deutschen Olympischen Sportbundes. Das Thema Gewalt im Sport gehört zu ihrem Aufgabenbereich. Maximal 10.000 Euro für Sachleistungen pro Person können Betroffene bekommen. Für viele eine wichtige Unterstützung, denn zum Teil leiden Betroffene sexualisierter Gewalt so sehr an den Folgen der Taten, dass sie arbeitsunfähig sind. Bis 2016 hatte sich der DOSB schon einmal im Hilfesystem engagiert, dann aber die Zahlungen eingestellt. 4 Jahre später überraschte die damalige DOSB-Vizepräsidentin Petra Zschoppe dann mit diesem Satz.
Wir werden uns an diesem Fonds auch wieder beteiligen.
Passiert ist lange nichts. Recherchen des Deutschlandfunks ergaben, erst ein halbes Jahr nach der Ankündigung der Vizepräsidentin hat das DOSB-Präsidium den entsprechenden Beschluss verabschiedet. Weitere 6 Monate später gab es eine Vereinbarung des Familienministeriums mit dem Sportdachverband über die Anträge, die seit 2016 eingegangen waren. 24 sind das nach Angaben des Ministeriums, die seien in Bearbeitung. Und jetzt, nach fast 2 Jahren, ist nun endlich auch der Kern des großen Versprechens schriftlich fixiert. Es soll auch Geld geben für Anträge, die neu gestellt werden. Nadine Dobler war bei der Ankündigung vor knapp 2 Jahren im Saal und hat das Prozedere der Umsetzung seitdem intensiv verfolgt.
Erstmal bewerte ich das positiv. dass es jetzt endlich soweit ist. Und was man natürlich jetzt aus betroffenen Sicht sehr kritisieren muss, finde ich, ist, dass es halt wahnsinnig lange gedauert hat. Und wenn man so eine große Ankündigung macht, dann hätte das eigentlich schon sein müssen, dass man auch gleich in Handlung gehen kann. Und das ist irgendwie gar nicht so gewesen nach meiner Ansicht, sondern kommt jetzt ins Rollen und 2 Jahre sind eine echt lange Zeit.
Nach Ansicht von Nadine Dobler war die Ankündigung im Oktober vor 2 Jahren gut gemeint, aber schlecht vorbereitet.
Wir bedauern das so tief, dass der Eindruck entstanden ist, aber hoffen jetzt durch eine sehr klare Kommunikation auch da neue Meilensteine setzen zu können.
Auf die Frage, was in der ursprünglichen Kommunikation schiefgelaufen ist, will Christina Gassner von der Deutschen Sportjugend nicht eingehen. Dabei hatte gerade das für enttäuschte Hoffnungen und Verärgerung bei den Betroffenen gesorgt und das Misstrauen in die Institution weiter verstärkt. 400.000 Euro aus der Stiftung Deutscher Sport stellt der DOSB jetzt zur Verfügung. Für Anträge, die bis zum 31.12.2023 eingehen. Danach soll laut Familienministerium ein neues Entschädigungsrecht in Kraft treten, das die Unterstützung Betroffener sexualisierter Gewalt in Deutschland neu regelt.
Das Bundesfamilienministerium und der DOSB werden sicherstellen, dass auch über dieses Datum hinaus dort Hilfe geleistet wird, wo sie gebraucht wird.
So eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage des Deutschlandfunks. Der Fonds sexueller Missbrauch nimmt die Anträge entgegen. Von dort gehen sie weiter zu einer Taskforce. So nennt Christina Gassner die Gruppe beim DOSB, die die anonymisierten Unterlagen prüft.
Das sind Geschichten, die geschildert werden, die wahnsinnig berührend sind und wahnsinnig schrecklich sind. Da gibt es für uns keine Zweifel an der Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit. Für uns geht es wirklich hauptsächlich darum, den Kontext organisierter Sport einzuordnen.
Um die 40 Betroffene sexualisierter Gewalt im Sport können jetzt eine einmalige Unterstützung bekommen. Mit generellen Entschädigungszahlungen hat die jetzt geschlossene Vereinbarung nichts zu tun. Diese Diskussion wird bisher in den Kirchen geführt. Im Sport hat sie noch gar nicht begonnen. Das DOSB-Aufarbeitungsprojekt schließt Wiedergutmachung bisher aus.
Ich glaube, das hat man im Kontext der Kirchen gesehen, dass man das nicht vom Tisch wischen kann. Das wird sich nicht durchhalten lassen. Das hat sich in anderen Bereichen nicht durchhalten lassen. Das wird auch im Sport anders kommen.
So Kerstin Klaus, die neue Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, vor einer Woche im Deutschlandfunk Sportgespräch. Viele Diskussionen sind noch zu führen. Mit der jetzt unterschriebenen Vereinbarung, dass Betroffene aus dem Sport nun wieder Anträge auf Sachleistungen stellen können, ist es eine weniger. Nach fast 2 Jahren des Wartens und vielen enttäuschten Hoffnungen der Betroffenen.
Das war ein Beitrag von Andrea Schildke. In der 2. Fußball-Bundesliga stand an diesem 2. Saisonspieltag im Hamburger Volksparkstadion das Gedenken im Vordergrund an Uwe Seeler. HSV-Trainer Tim Walter sagte, es ging wenig um Fußball, sondern darum, den großen Uwe zu würdigen. Das hochemotionale Heimspiel gegen Hansa Rostock hat der HSV mit 0:1 verloren.
Dabei wirkte der HSV über weite Strecken des Spiels lethargisch, als hätte die Mannschaft die Trauer von Fans und Verein nach dem Tod von Uwe Seeler noch nicht verarbeitet. Hansa Rostock verteidigte leidenschaftlich und gewann die ersten Punkte der Saison durch ein Tor von Kevin Schumacher in der 5. Minute der Nachspielzeit. Für den HSV war dies ein herber Rückschlag und unnötig, denn in der Schlussphase hatten die Hamburger 3 große Möglichkeiten zum Torerfolg. So bleibt nur die Erinnerung an ein emotionales und stimmungsvolles Gedenken des HSV-Idols Uwe Seeler vor dem Anpfiff.
Berichtet Alexander Bleik. Für Absteiger Arminia Bielefeld steht schon jetzt fest, es läuft zu Beginn alles andere als wie geplant für das Team in der 2. Liga. Die Arminia bleibt sieglos, heute mit einem 0:3 gegen Jahn Regensburg. Daniel Neuhaus.
Von allem zu wenig. Arminia Bielefeld enttäuscht auch im 2. Saisonspiel und findet sich nach dem 0:3 gegen Regensburg im Tabellenkeller wieder. Vor 17.000 Zuschauern die Regensburger klar besser, Arminia unsortiert und überfordert mit dem neuen Spielsystem und dem Gegner. Der ging kurz vor der Pause in Führung und erhöhte mitten in Arminias beste Phase nach dem Wechsel auf 2:0. Bielefeld danach geschlagen, fing sich kurz vor dem Ende sogar noch ein drittes Gegentor und hat den Saisonstart mit 2 Niederlagen aus 2 Spielen endgültig verpatzt.
Und der FC Magdeburg hat am 2. Spieltag erneut eine gute Leistung hingelegt. Heute ein knapper Sieg gegen Karlsruhe, 3:2. Der Brite Lewis Hamilton hat heute sein 300. Formel-1-Rennen bestritten. Nur 6 Fahrern ist das bisher gelungen. Er ist aber nicht ganz nach vorne gefahren beim Großen Preis von Frankreich. Da hat Max Verstappen gewonnen und Charles Leclerc gepatzt. Volker Hirt.
Es schien ein spannender Zweikampf der beiden schnellsten Piloten der Saison zu werden. Vom Start weg verteidigte Charles Leclerc seine erste Position vom Start. Max Verstappen blieb als Zweiter dran, kam aber rundenlang nicht vorbei. Fast schon frustriert fuhr er als erster der beiden in die Box, um neue Reifen zu holen. Wieder auf der Strecke musste sich Verstappen um Leclerc nicht mehr kümmern. Der schied aus, da waren gerade mal 18 Runden gefahren. Der Monegasse fuhr zu dicht an die Streckenbegrenzung, das Heck brach aus, Leclerc rutschte in die Reifenstapel, das war's. Der Weg war frei für Max Verstappen, der das Rennen souverän gewann, vor den beiden Mercedes mit Hamilton und Russell. Die beiden deutschen Piloten enttäuschten, Sebastian Vettel wurde hinter seinem Teamkollegen 11., Mick Schumacher 15.
Und bevor wir gleich live zur Tour de France Finaleinfahrt der Männer gehen, erst nochmal zu den Frauen, die heute früher gefahren sind. Die Niederländerin Lorena Wiebes hat den Tagessieg geholt. Holger Gerska.
Der Jubel war groß bei der ersten Etappensiegerin bei diesem Comeback der Frauentour. Damit ist Lorena Wiebes auch gleichzeitig die erste Trägerin des gelben Trikots. Dabei war es ein Favoritensieg, denn die junge Niederländerin erwies sich schon im Laufe der bisherigen Saison als die stärkste Sprinterin im Feld. Und die Entscheidung auf diesem Rundkurs zwischen Triumphbogen und Louvre fiel tatsächlich in einem schnellen Finale. Sie setzte sich durch, indem sie sich früh auf der linken Seite in Szene setzte, 150 Meter vor dem Ziel. Keine konnte ihr folgen, so gewann Lorena Wiebes vor der Olympiasiegerin von 2012 Marianne Vos aus den Niederlanden und der Belgierin Lotte Kopecky. Am Erfolg von Lorena Wiebes hatten auch zwei deutsche Starterinnen Anteil, denn zu ihrer Mannschaft gehörten die Helferinnen, die deutsche Meisterin Diane Lippert und Franziska Koch. Die Tour de France der Frauen dauert insgesamt bis zum kommenden Sonntag und umfasst 8 Etappen.
Und jetzt gehen wir live zu den Männern nach Paris auf die Champs-Élysées. Holger Gerska beobachtet die Ankunft der Männer dort und schaut natürlich auch auf Jonas Vingegaard.
Wie typisch für diese Tour de France, den Sprintermannschaften wurde es nochmal richtig schwer gemacht. Zunächst einige Ausreißversuche. Erst vor wenigen Kilometern sind auch Maximilian Schachmann und Jonas Rutsch, die beiden Deutschen, eingeholt worden. Und dann versuchten es sogar der Zweite und der Dritte in der Gesamtwertung, Tadej Pogacar, der Slowene, und Geraint Thomas, der Brite, mit einer Attacke. Aber da haben die Sprinterteams aufgepasst. Und jetzt gibt es noch andere, die versuchen vielleicht denn doch noch denen ein Schnippchen zu schlagen, die hier um den Sieg sprinten wollen. Nicht dabei übrigens ist der Mann im grünen Trikot, Wout van Aert, der Feuersieger dieser Finaletappe nach Paris, der Belgier, weit hinten im Feld. Es ist vorbei, glaube ich, jetzt auch mit den Künsten des besten Fahrers, wenn man nicht auf die Gesamtwertung schaut, denn der hat am meisten hier gewonnen. Das grüne Trikot hat er ohnehin sicher. Und die letzten 700 Meter werden eingeleitet mit der Kurve nach rechts. Und jetzt kommen sie hier auf die Champs-Élysées. Und inzwischen ist der Zielstrich seit dem vergangenen Jahr ein bisschen weiter hinten. Das heißt, man darf nicht zu früh in die führende Position gehen. Wo ist Jasper Philipsen? Wo sind die beiden Niederländer vor allem? Fabio Jakobsen, der sich auch über die Berge gequält hat. Und Dylan Groenewegen, dessen Mannschaft führt momentan den Sprint an. Für Groenewegen läuft es momentan noch relativ perfekt. Aber noch ist diese Entscheidung ja noch weit. 300 Meter sind es noch auf breiter Phalanx. Die Sprinterteams. Jetzt kommt Jasper Philipsen nach vorn. Aber das ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen zu früh. Und Caleb Ewan wird ein bisschen ausgebremst. Philipsen, jetzt zieht er voll durch. Groenewegen und Philipsen sind die Führenden. Dann kommt auch Peter Sagan. Aber ich glaube, der ist zu weit weg. Philipsen ist der führende Mann. Philipsen ist der führende Mann. Und Philipsen gewinnt. Jasper Philipsen gewinnt diesen letzten Sprint und diese letzte Etappe. Und er war glänzend in Szene gesetzt worden durch den Stuttgarter Alexander Krieger, der damit auch zu denen gehört, für die diese Tour de France aus deutscher Sicht ein Erfolg war. Und jetzt kommt mit Kusshänden und mit der Faust in den Himmel und begleitet von seinen Teamkollegen auch Jonas Vingegaard über den Zielstrich. Deswegen ist der Wout van Aert nicht mehr mitgesprintet. Für ihn bedeutet es ganz offensichtlich mehr, mit einem großen Verzug von wahrscheinlich noch mal einer Minute seinem Chef, seinem Kapitän, den Geleitschutz.
Ja, das ist also Vollzug von Holger Gerska, beziehungsweise natürlich vom Dänen Jonas Vingegaard, der wie erwartet das Ding nach Hause geholt hat. Ja, vorhin ist es schon angeklungen, sozusagen im Windschatten der Männertour ist heute die Tour de France der Frauen gestartet. Wie vielversprechend dieser Ansatz ist für den Radsport der Frauen, darüber konnte ich vor der Sendung mit einer Frau sprechen, die seit Jahrzehnten mittendrin steckt. Vera Hohlfeld hat beim Vorgänger der Tour de France FAM mehrere Etappen gewonnen. Bei den Olympischen Spielen in Atlanta belegte sie im Straßenradrennen den 4. Platz. Und heute ist sie Teamleiterin eines deutschen Top-Teams und hat die Gesamtleitung bei der internationalen Thüringen-Rundfahrt der Frauen. Ich habe sie gefragt, ist diese Neuauflage der Tour de France FAM für Sie eine große Hoffnungsträgerin?
Ja, Hoffnung habe ich schon. Also meine Hoffnung liegt natürlich darin, dass mit dieser Neuauflage, und ich spüre das ja so ein bisschen in Deutschland, dass es sich doch einige dafür interessieren, für die Tour de France Femme, dass sich der Frauenradsport einfach noch ein bisschen besser dreht in Deutschland, dass mehr Aufmerksamkeit auf dem Frauenradsport liegt oder es wächst, sagen wir mal so, weil wir sind davon auch total abhängig und das könnte wirklich besser sein.
Sie haben jetzt Ihre eigenen Hoffnungen schon formuliert. Vielleicht frage ich einmal so rum, was braucht denn der Radsport der Frauen momentan? Sie sind ja auch mittendrin mit der internationalen Thüringen-Rundfahrt und auch mit dem Team. Was brauchen Sie?
Also wir brauchen eigentlich, sage ich mal, mehr Leute, mehr Sponsoren, mehr Publikum. Publikum sind wir zwar ganz zufrieden, aber auch das kann immer mehr sein, sage ich mal, die einfach keinen so großen Unterschied zwischen Männlein und Weiblein machen, die einfach auch sagen, ja, in der heutigen Zeit 2022, und wir sehen es ja in allen Bereichen in unserer Gesellschaft, dass die Frauen, irgendwo schon aufholen, dass der gesellschaftliche Druck wächst in allen Bereichen. Und das brauchen wir. Wir brauchen unbedingt mehr Aufmerksamkeit und mehr Menschen, die einfach sagen, ja, Männerradsport und Frauenradsport, gleiche Ebene, wir geben denen Chance, auch mitzuwachsen. Und das vermisse ich noch in Deutschland. Da sind wir noch ein ganzes Stückchen hinterher im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern, wo Radsport auch sehr groß geschrieben wird.
Sie hatten bei der Thüringen-Rundfahrt auch dieses Jahr Probleme mit dem Budget und haben gesagt, wenn Sie mit dem Budget aus diesem Jahr weitermachen müssten, wird es keine Rundfahrt 2023 geben. Was hören Sie denn, wenn Sie auf Sponsorensuche sind? Was sind denn vielleicht auch Abwehrmechanismen, die Sie da zu spüren bekommen?
Also erstmal ist es so, dass wir unsere bisherigen Sponsoren besuchen und die wieder begeistern, dabei zu bleiben und weiter mit uns nach vorne zu schauen. Da ist eine große Bereitschaft da. Also da ist jetzt eigentlich fällt mir jetzt keiner ein. Ich habe zwar noch nicht alles durch für nächstes Jahr, noch lange nicht alles. Aber da ist keiner, der jetzt schon angekündigt hat, ich mache nicht mehr mit. Aber das ist eben genau der Punkt. Wir sind ein ganz, ganz kleines Team. Im Hauptamt, eigentlich war ich das bisher ganz alleine. Ansonsten ist alles ringsrum Ehrenamt gewesen. Und ich schaffe es einfach nicht, auch zu sagen, ich muss mir Zeit nehmen, recherchieren, gucken, Akquise machen, Netzwerke aufbauen, zu anderen Radrennen fahren, zu anderen Wettkämpfen, einfach irgendwie immer so ein bisschen ein Netzwerk aufzubauen, um neue Partner zu finden, weil es steht und fällt alles mit meiner Person, was die Finanzen angeht. Und dazu habe ich einfach keine Zeit. Das heißt, wir brauchen Geld im Personal, nicht nur das, dass ich sagen kann, okay, ich mache mir ein bisschen Luft und ich gucke, dass wir die Rundfahrt breiter aufstellen, dass ich noch weiter nach draußen gehe und dass ich uns bekannter mache und einfach hier und da auch Unternehmen begeister, für den deutschen Frauenradsport zu investieren.
Stichwort Zugpferd dann auch für die Frauen. Mhm. Es gibt ja auch Kritik daran, wie das Ganze organisiert wird jetzt in Frankreich. Der deutsche Topfahrer Lennart Kemner hat zum Beispiel kritisiert, dass die Frauentour hinten dran gehängt wird an die der Männer. Wenn alle satt sind, hat er gesagt, dann kommt noch eine Woche Frauenradsport. Und er würde sich wünschen, dass es nicht so eine abgespeckte Version für die Frauen gibt. Was sagen Sie dazu? Ist besser als nichts?
Ich finde, es ist besser als nichts. Das ist ein guter Anfang. Und ich verstehe das, dass die Sportler, da habe ich ja auch schon einiges erlebt und ich war ja selber mal Sportler, ich kenne die Seite der Sportler auch, dass die das natürlich so sehen und da auch kritisieren, das kann ich auch vollkommen verstehen. Aber was ein Veranstalter da leisten muss, und da sage ich mal, die ASO ist ja schon die bestaufgestellteste Veranstalter, was den Radsport angeht und auch andere Sportarten, die machen das schon gut. Aber ich weiß, was dazugehört, wenn man zwei so hochkarätige Radrennen zeitgleich starten will. Die einen fahren 50 Kilometer weniger und die anderen länger und die Strecken ähnlich oder gleich. Hey, da braucht man so viele Polizisten. Also das, ich glaube, das wird auch in Frankreich schwierig werden. Also wenn es jemand schafft, dann ist es einzig und allein nur die ASO. Aber das wäre schon Wahnsinn, weil da gehört so viel dazu, so ein Radrennen zu organisieren. Und auch, ich meine, die Sicherheit steht halt immer ganz vorne an. Und da kann man auch nicht an Polizisten oder an Begleitfahrzeugen, Leuten, da kann man nicht sparen dran. Und das ist halt, glaube ich, schon die riesengroße Herausforderung. Deswegen glaube ich eigentlich, dass es nur so geht, hintereinander.
Das Preisgeldbudget der Männertour ist 10-mal so groß wie das bei den Frauen. Ist das aus Ihrer Sicht so zulässig bei einer Neuauflage aus dem Jahr 2022?
Also ich finde ja. Das ist, ich versuche es mal andersrum. Ich sag mal, ich habe immer die letzten Jahre gesagt, wir müssen die andere Seite betrachten, die Seite der Veranstalter und die, wo die Einnahmen kommen. Und jetzt, ich denke, dass die Tour de France, also die ASO, jetzt erstmal gucken muss, wo kommen wir hin. Ich denke, das ist jetzt erstmal ein riesengroßes Invest, was sie so in der Form auch noch gar nicht wieder reinkriegen, weil sie wissen weder, sie haben zwar Live-Übertragungen, sie haben Fernsehübertragungen, aber wie hoch sind die Einschaltquoten? Wie groß ist das Interesse der Sponsoren dann über das Jahr hinaus? Und, dass sich diese Veranstaltung überhaupt wirklich rechnet, das weiß ja heute noch keiner. Das ist jetzt ein Versuch, den Frauenradsport Schwung zu geben, auch mit der Tour de France der Frauen. Aber was da rauskommt, weiß heute noch keiner. Und am Ende ist es trotz alledem, sage ich immer, es ist halt Marktwirtschaft. Ja? Wer große, hohe Einschaltquoten hat, der bekommt halt eben auch mehr Einnahmen. Und ich fände es sogar ungesund, auch wenn wir uns das alle wünschen würden, es ist ungesund, wenn man das nach oben zwingt, gleich wie die Männer. Und am Ende kommt aber dort viel weniger rein. Das ist ja dann auch irgendwie, also das ist ungesund. Das hält dann sowieso nicht lange. Und von daher finde ich das schon mal einen sehr, sehr guten Aufschlag. Auch das Preisgeld, was es dort gibt. Ich glaube, da gibt es niemanden, der mehr bezahlt. Ich glaube, in England gab es mal ein Rennen. Aber ansonsten ist das wirklich ein richtig guter Anfang. Und ich finde, man sollte da nicht kritisieren, sondern weiter drauf aufbauen. Wenn wir es alle zusammen schaffen, den Frauenradsport international auf eine andere Ebene zu springen, natürlich hängen wir da auch dran in Deutschland, dann wächst das automatisch. Dann wächst das Interesse am Frauenradsport und dann wachsen die Einnahmen und dann wächst automatisch auch das Preisgeld.
Die ehemalige Radsportlerin und heutige Teammanagerin Vera Hohlfeld in einer gekürzten Fassung unseres Interviews, das Sie in voller Länge online auf deutschlandfunk.de/sport nachhören können. Die Fußballligen starten ja langsam wieder in Europa, aber die Besetzung steht noch nicht überall. Bis zum 1. September ist das Sommertransferfenster offen. Ob für Millionenbeträge oder kleinste Summen, jedes Jahr werden unzählige Spieler von Verein zu Verein transferiert. Viele Personen sind beim Zustandekommen involviert, viele wollen an ihnen verdienen. Konstantin Eckner hat sich die Mechanismen hinter den Deals einmal angeschaut.
Es ist wieder die Zeit der großen Summen im europäischen Fußball. 45 Millionen für Robert Lewandowski, 60 Millionen für Erling Haaland, 70 Millionen für Matthijs de Ligt. Während der Sommertransferperiode wechseln von den Top- bis zu den Amateurligen Spieler ihre Vereine. Das Interesse rund um diese Spielerwechsel ist in den letzten Jahren enorm gewachsen.
Und man merkt, dass es neben wirklich Live-Fußball fast schon das zweitwichtigste Thema ist.
Sagt Marc Bärenbeck. Er ist Transferexperte beim Bezahlsender Sky, moderiert für diesen eine eigene Transfersendung und teilt Insider-Informationen mit den Zuschauern. Fans wird durch die Berichterstattung im Fernsehen und in den sozialen Medien der Eindruck vermittelt, sie wären selbst am Verhandlungstisch dabei.
Gleichzeitig ist es so, wir müssen nicht so vermessen sein, wir machen keine Transfers, unser Einfluss ist beschränkt und trotzdem größer, als man manchmal denkt. Wenn eine Berichterstattung positiv oder negativ ist, wenn was rauskommt, kann es schon dafür sorgen, dass ein Transfer platzt oder schneller über die Bühne geht oder.
Verantwortlich für das Zustandekommen dieser Millionendeals sind natürlich andere. Die Sportdirektoren, Trainer, Vereinspräsidien, Aufsichtsräte, Geldgeber, Ausrüsterfirmen, Berater und natürlich die Spieler selbst. Bei derart vielen involvierten Parteien braucht es Verhandlungsgeschick, wie Andreas Rettig bestätigt. Er ist der ehemalige Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga und war Manager bei den Bundesligisten Freiburg, Köln und Augsburg.
In meiner eigenen Praxis, wenn ich Transferverhandlungen geführt habe, habe ich immer eine türkische Basarmentalität abgelehnt und mich versucht, immer direkt den realistischen Marktpreisen auch direkt zu nähern oder dem, was für mich als Verein, der aufnimmt oder auch als abgebender Verein, versuchen, so realistisch wie möglich mit den Dingen umzugehen. Natürlich, wie überall, ist eine gewisse Schlitzohrigkeit natürlich auch nicht schlecht.
Die Gründe, weshalb Transfers von Spielern überhaupt zustande kommen, sind vielfältig. Ein Verein möchte den eigenen Kader aufbessern, eine Position neu besetzen oder vermutet, ein begabtes Talent entdeckt zu haben. Oder aber ein Verein möchte sich von einem schwächelnden Spieler trennen oder noch eine Transferzahlung kassieren, bevor dessen Vertrag ausläuft. Die oftmals zitierten Ablösesummen bedeuten nichts anderes, als dass damit ein bestehender Vertrag aufgelöst wird und ein neuer Vertrag bei einem anderen Verein geschlossen werden darf. Kurz gesagt wird das Recht am Spieler von einem zum anderen Verein transferiert. Oftmals sind es auch die Spieler selbst, die wechseln wollen. Für ihre Interessen stehen Berater ein. Jörg Neblung ist ein solcher Spielerberater. Zu seinen Klienten zählt unter anderem der ehemalige Bielefelder Torwart Stefan Ortega.
In der Regel sind wir vom Spieler beauftragt und seinem Umfeld. Wir versuchen, den Markt transparent zu machen, Optionen aufzuzeigen, Absagen, Interessebekundungen, wer sucht überhaupt auf welchen Positionen. Und deshalb in der Regel zum überwiegenden Teil sind wir jetzt diejenigen, die mit einem Mandat arbeiten. Es gibt aber auch viele Spielerberater, die haben gar kein Klientel mehr. Wir versuchen nur, eine Verbindung zwischen einem Verein und einem Spieler herzustellen und dann als Intermediary, als Zwischenhändler quasi zu fungieren.
Einen schlechten Ruf haben die Berater vor allem deshalb, weil einige von ihnen horrende Vermittlerprovisionen kassiert haben. Der Portugiese Roger Mendes oder der kürzlich verstorbene Italiener Mino Raiola wurden zu notorischen Figuren im Fußballgeschäft. Allerdings seien das Ausnahmen, argumentiert Neblung.
Die Assoziationen der Provisionen, die rund um Mino Raiola kursierten und das dann auch rund um Haaland und so hört, das verwirrt natürlich die Leute und das weckt so eine Goldgräberstimmung. Die Wahrheit ist allerdings, dass eben in den unteren Bereichen genauso hart gearbeitet werden muss für ganz, ganz kleine Margen.
Die Millionen fließen nur in einen Bruchteil des Fußballgeschäfts, aber sie geben der Branche zuweilen etwas Faszinierendes, meint auch der Sky-Journalist Marc Berenbeck.
Die Summen, natürlich sind sie nicht normal. Man kann sie auch verurteilen. Auf der anderen Seite, wenn es eine große Öffentlichkeit gibt, einen großen Markt, egal ob es Schauspieler sind, Musiker, Profisportler, dann fließen diese großen Summen. Ich sage auch immer, der Markt macht die Gehälter.
Und jeder möchte verdienen. Die Spieler, die Berater, aber auch die Vereine. Deshalb gibt es laut Andreas Rettig wichtige Qualifikationen für jeden Manager.
Man sollte die Grundrechenarten beherrschen. Also und vor allen Dingen in der heißen Zeit der Transfers gute Nerven, ganz sicher. Hier darf man sich auch nicht zu schnell Angst und Bange machen lassen.
Das kann als Tipp an alle Verantwortlichen verstanden werden, denn die aktuelle Transferperiode endet erst am 1. September. Die meisten Teams sind noch auf der Suche nach neuen Spielern oder nach Abnehmern für eigene. Medienhäuser wie Sky freut es natürlich, wenn es viel zu berichten gibt.
Und wir merken ja auch, dass gerade die junge Zielgruppe sich noch mehr für Transfers interessiert als die ältere Zielgruppe. Und deswegen würde ich mal prognostizieren, das Thema wird eher größer.
Und mit diesem Beitrag endet Sport am Sonntag. Diese Info gibt es noch zum Schluss. Beim Tennisturnier am Hamburger Roten Baum war im Finale der spanische Shootingstar Carlos Alcaraz der Favorit. Aber er unterlag heute überraschend dem jungen Italiener Lorenzo Massetti. Das war's von mir. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.